Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Herzlich willkommen im Hause Hubble, Polig und Partner beim Podcast Schröder trifft bei HPP. Wir bieten Ihnen in loser Folge interessante Gespräche mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Region. Ich darf dabei Ihr Gastgeber sein. Mein Name ist Stefan Schröder. Ich war viele Jahre Chefredakteur des Wiesbadener Kurier und leite den Presseclub Wiesbaden. Wir treffen uns jeweils im Unternehmenssitz des Vermögensverwalters Hubble, Polig und Partner in der Sonnenberger Straße. Hier steht mir der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Vogt zur Seite. Willkommen im eigenen Hause, Herr Vogt.
Hallo, schönen guten Tag.
Bevor wir unseren heutigen Gast interviewen, kurz ein paar Fragen an Sie. Was hat Sie bewogen, eine Podcast-Reihe ins Leben zu rufen, die man auf Ihrer Homepage und sicherlich auch bei zahlreichen Podcast-Anbietern hören kann?
Ja, wir sind seit nunmehr 27 Jahren fest verwurzelt mit Wiesbaden und dem Rhein-Main-Gebiet und haben in dieser Zeit sehr inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt, die tolle Lebensgeschichten hinter sich haben oder gerade eben erst durchleben. Und ganz gleich, ob als Unternehmer, als Politiker, als Forscher oder als Sportler, diese Geschichten über solche Karrieren faszinieren.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Personen und die Themen auch was mit Ihrem Unternehmensleitbild zu tun haben.
Ja, natürlich, man sucht immer Gemeinsamkeiten und das HPP-Unternehmensleitbild ist, Verantwortung geht vor. Und Sie können sich vorstellen, wenn man beispielsweise die Altersvorsorge einer Familie in die Hand gelegt bekommt, dann ist das schon pure Verantwortung. Ich habe aber als Geschäftsführer eben auch Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und von daher sind wir natürlich interessiert an Menschen, die auch Verantwortung übernommen haben für ihren Beruf, für ihre Karriere oder sogar vielleicht über Stiftungen schon für die nächsten Generationen.
Sie haben es gerade angedeutet, Verantwortung. Was genau macht Ihr Unternehmen im Sinne der Kunden?
Wir sind Vermögensverwalter und wer die Bankenunabhängigkeit schätzt, wer einen persönlichen Berater sucht oder eben auch mit einem Kümmerer auf eigener Augenhöhe und auf gleicher Augenhöhe kommunizieren möchte, der ist bei Hubble, Polig & Partner richtig. Und unsere Kunden, gleich ob Privatpersonen oder eben auch Unternehmer, sind überwiegend vermögend. Sie möchten vermögend bleiben und das ist ein spezieller Auftrag. Denn wenn jemand vermögend bleiben möchte, dann ist unser Auftrag mit Solidität, mit Risikovorschau, aber auch mit hoher Investmentqualität eben das als bedeutende Rolle anzusehen. Zusammenfassend übernehmen wir seit über 25 Jahren eben Verantwortung für unsere Kunden, um sie durch das Dickicht der Finanzmärkte auch zu begleiten und genießen und schätzen das Vertrauen unserer Kunden gemäß dem Motto Werte zu bewahren und Wachstum zu fördern.
Vielen Dank. Und nun zu unserem heutigen Gast. Seinen Lebenstraum kann heute jeder in Wiesbaden in Gestalt eines Gebäudes sehen. Es hat sogar schon einen Spitznamen, der Zuckerwürfel. Sein Stifter hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet. Mit der Anfertigung und dem Verkauf von Präzisionsgetrieben hat er ein Vermögen verdient. Das floss zu großen Teilen in eine Stiftung, die bereits viel Gutes vollbracht hat. Seit einiger Zeit verfolgt er den Plan, der Stadt Wiesbaden ein komplettes Museum zu schenken. Wir begrüßen den Unternehmer, Sammler und Bauherrn Reinhard Ernst. Herzlich willkommen bei HPP.
Dankeschön, vielen Dank.
Herr Ernst, können Sie sich noch über Ihr Museum richtig freuen?
Naja, selbstverständlich. Es geht ja jetzt langsam auf die Zielgerade und das ist eigentlich der schönste Moment. Man arbeitet viele Jahre auf diesen Augenblick hin und ich sehe ihn langsam kommen.
Die Eröffnung ist ein paar Mal verschoben worden. Was trübte die Freude dabei?
Ja, nun, wir bauen eines der schönsten Museen, die es weltweit gibt. Das bedeutet letztlich, viel Aufwand in Details zu stecken. Und das haben wir getan. Das hat dazu geführt, dass wir länger gebraucht haben. Viele der Handwerker haben nicht damit gerechnet, dass es so viel Aufwand ist, auch die Architekten nicht. Und ruckzuck waren es dann 18 Monate mehr als geplant.
Wenn Sie sich dem Haus nähern oder das Haus betreten, gibt es da Aspekte, gibt es da Blickwinkel, wo Ihnen besonders das Herz aufgeht?
Ja, die Fassade vor allen Dingen. Ich meine, wir haben hier einen Granit, der wunderschön ist, der blütenweiß ist, wenn die Sonne scheint, der sich in kristallinem Charakter zeigt. Die Oberfläche ist gestockt, das heißt, sie ist aufgeraut, um die Kristalline leuchten zu sehen. Und wenn dann die Sonne voll drauf scheint, dann ist das schon ein wahnsinns toller Anblick.
Na, Gott sei Dank scheint in Wiesbaden häufig die Sonne.
Das ist wahr.
Darauf haben Sie spekuliert.
Ja, richtig. Ja. Speziell auch auf die Ecke, ja.
Ja, egal wann eröffnet wird, Sie schenken den Bürgerinnen und Bürgern Wiesbadens Werke von unschätzbarem Wert. Warum machen Sie das?
Zum einen, weil mir es Spaß macht und ich glaube, dass wir als Sammler auch eine Verantwortung haben gegenüber all denen, die Kunst mögen. Und ich sammle nun schon seit vielen Jahren abstrakte Kunst und das ist eine Kunst, die noch nicht so, sage ich mal, bekannt ist. Und eines meiner Wünsche ist, diese abstrakte Kunst dem normalen Verbrauchern, den normalen Kunstliebhabern zugänglich zu machen.
All das bedarf einer gewissen Beharrlichkeit, auch als Bauherr, aber auch als jemand, der sammelt und da eine gewisse Ordnung drin sieht. Kommt das irgendwie Ihrem Naturell als Westerwälder entgegen?
Ja, schon. Das kommt aber auch meiner Erfahrung als Unternehmer entgegen. Denn ohne Beharrlichkeit können Sie keine Firma aufbauen, können Sie keine Leute an sich binden. Und das ist für mich jetzt nichts Besonderes, beharrlich zu sein.
Da trennen Sie nicht zwischen, sage ich mal, Privat, Hobby und Beruf?
Nein.
Was sind das denn für Eigenschaften, die Sie prägen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, wenn Sie mich fragen, wo liegt Ihr größter Vorteil, wo sehen Sie sich, dann würde ich sagen, ich kann mit Menschen umgehen. Mhm. Und ich kann mit Menschen umgehen. Ohne das können Sie auch hier nochmal keine Firma aufbauen, können Sie keine Leute gewinnen, die für Sie arbeiten. Und das ist nochmal das A und O, weil jeder weiß, ohne Menschen können Sie nichts bewegen. Mhm. Und das habe ich von Anfang an gemerkt, dass es mein Vorteil ist oder mein Naturell ist. Und ich habe es voll genutzt. Und das Museum ist letztlich das Ergebnis meines Lebens.
Herr Ernst, Sie sind in einem Westerwalder Dorf aufgewachsen in bürgerlichen Verhältnissen. Sie sind dann nach Wiesbaden gekommen und sind heute bedeutende Kulturstifter und Unternehmer und Museumsbesitzer. Ich glaube, es sieht nicht nur nach einem sehr schweren und auch vielleicht steinigen Weg aus. Es war sicherlich auch ein steiniger Weg. Gab es prägende Meilensteine auf diesem Weg, die eben diesen Werdegang maßgeblich beeinflusst haben? Haben Sie da 2, 3 als Beispiel?
Ja, sicher. Beginnen kann ich mit dem Managementbau. Das heißt, ich war ja normaler Angestellter und habe dann später mit Kollegen gemeinsam, mit insgesamt vier Kollegen, ein Managementbau gewagt. Das heißt, wir haben ein Unternehmen gekauft, was in den roten Zahlen stand. Und wir haben es im Laufe der Zeit, sage ich mal, zu dem gemacht, zu dem es heute noch ist. Und das hat einem geprägt und ich muss dazu sagen, dass ich dann später letzten Endes, als mir die Firma dann alleine erst den Schritt gewagt habe, hier wirklich viel zu investieren, alles was ich hatte und hier in Europa eine Fertigung aufgebaut habe, dann viele Leute engagiert habe und zum Schluss dann, als ich meine Firmen verkauft hatte, über 400 Leute beschäftigt hat.
Es hört sich nach einem sehr großen Schritt an. Hatten Sie in dieser Zeit auch Förderer und vielleicht auch Mentoren, die Sie unterstützt haben, wo Sie sich einfach mal auch vergewissern konnten, die vielleicht auch mit finanziellen Mitteln geholfen haben?
Also Mentoren hatte ich keine. Ich habe mich selbst versucht zu motivieren. Und ich hatte schon eine große Hilfe in der Commerzbank. Die Commerzbank hat uns finanziert, mich finanziert und so der Grund, warum ich heute noch bei der Commerzbank meine Hauptkunden habe.
Ich habe mal geguckt, vor genau 20 Jahren haben Sie die Stiftung gegründet mit Ihrer Frau, Sonja und Reinhard Ernst Stiftung. Wie haben Sie diese Stiftung ausgestattet, materiell und finanziell?
Wir haben zum Ersten unsere Immobilien eingebracht. Wir haben im Osten Deutschlands viel Immobilien. Wir haben hier.
Sind das mehr Häuser zum Wohnen oder sind das
sind mehr Häuser zum Wohnen. Das sind Vierseithöfe. Die sind denkmalgeschützte Objekte. Wunderschön. Ich denke, 95% ist zum Wohnen. Nur 5% gewerblich. Die haben wir in die Stiftung eingebracht und dazu dann immer nach und nach Vermögen, also Geldvermögen. Und mittlerweile hat die Stiftung ja letzten Endes ein großes Vermögen. Sie baut das Museum. Wenn man weiß, was es kostet, weiß man, dass in die Stiftung mittlerweile auch eine relativ reiche Stiftung ist. Und es wird sie bleiben. Dafür werden wir sorgen, denn unser Vermögen geht komplett in die Stiftung.
Das heißt, Sie haben viel Immobilien, die ja auch Erträge bringen. Und diese Erträge sind ja dann dafür da, um eben auch aus der Stiftung heraus zu fördern. Interessieren Sie sich für den Immobilienmarkt auch oder haben Sie Ihre Berater, die Sie dort begleiten? Oder wie würden Sie generell heute den Immobilienmarkt einschätzen, der zweifelsohne anders ist als eben vor 20 Jahren? Haben Sie da eine Marktmeinung?
Ja, also zum einen bin ich großer Immobilienliebhaber. Und das erkennt man einfach daran, dass wir haben im Osten Deutschlands, ich glaube, 9 oder 10 Immobilien, die ich als Brache gekauft habe. Also total, ja, man kann sagen, die waren zusammen in sich zusammengefallen schon. Die haben wir saniert und ich habe meine Freizeit, ich denke 4 Jahre meiner Freizeit, Wochenende und auch Urlaube im Osten Deutschlands verbracht, sodass ich dort auch Menschen kennengelernt habe und viele Immobilien gesehen habe und auch im Nachhinein noch vieles gekauft habe. Immobilien selbst gehören, glaube ich, zum Bestandteil eines jeden Vermögens. Und ich habe schon immer, wir sind zu Hause so erzogen worden, dass man, bevor man in irgendetwas investiert, erstmal eine eigene Immobilie hat. So haben wir auch begonnen, also meine Frau und ich. Wir haben schon von Anfang an, wir sind seit 1970 verheiratet, haben wir unser erstes Haus gebaut. Damals noch mit Muskelkraft und mit gespartem Geld.
Was erklärt, dass Sie viel von Bauen verstehen, ne?
Ja, ich verstehe viel von Bauen. Ich habe in meiner beruflichen Zeit auch viele, viele Industriegebäude gebaut für uns selbst, also viele Fabrikationsgebäude und war schon und immer vor Ort. Das heißt, ich kann schon ein bisschen was von Bauen erzählen.
Zur Kunst. Die Werke, Sie haben es selber gesagt, die Sie sammeln, sind abstrakt. Was genau fasziniert Sie an dieser Abstraktion?
Die Abstraktion ist die Kunst, in der man das sehen kann, was man möchte. Das heißt, sie gibt nichts vor. Wenn ich ein abstraktes Bild sehe, kann ich mir vorstellen, was ich sehen will. Und das gibt mir die Freiheit, die man sonst nie hat. Und das interessiert mich, das fasziniert mich extrem.
Das heißt, Sie fühlen sich nicht bevormundet, dass jemand sagt, das sollst du darin sehen.
Genau so ist es. Und so es gibt Bilder, die mit Titel sind. Viele der Abstrakten sind ohne Titel. Aber viele sind auch mit Titel. Und die Titel heißen dann zum Beispiel Sylt bei Nacht. Und dann kommt es vor, dass man mich fragt, ja, du lieber Gott, Sylt bei Nacht, das ist doch nicht Sylt bei Nacht. Ja, und dann muss man den Leuten dann erklären, dass es einfach auch vielleicht mal vom Künstler ein Witz als Witz gedacht war, um die Leute so ein bisschen anzumachen. Und er sich damit natürlich gar nichts dabei gedacht hat.
Also Ihr Tipp ist, guck nicht als erstes auf den Titel.
Genau, Titel, vergiss den Titel, sieh, was du willst. Und das ist gerade für Menschen in meinem Alter und noch älter, ist es ganz wichtig, dass man sie darauf hinweist. Und ansonsten versteht man abstrakte Kunst.
Sie nennen sich selbst Sammler, Herr Ernst, sind aber natürlich auch mit tollen unternehmerischen Fähigkeiten ausgestattet. Stehen die Ihnen manchmal im Wege? Also, dass Sie doch dann nicht die Leidenschaft in den Vordergrund stellen, sondern vielleicht ein Kunstwerk sehen und sagen, Mensch, das könnte sich vielleicht in den nächsten 5-10 Jahren auch gut entwickeln. Wie kann man da Ihre Charakteristik rausarbeiten oder wie würden Sie sich da bezeichnen? Mehr der Sammler oder mehr der Unternehmer?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, beides. Weil dieser Gedanke, dass das Bild später mal viel mehr wert sei, der kommt mir einfach nicht. Als Sammler schaue ich einfach nur auf das Bild und mache mir keine Gedanken, ob das später mehr wird oder nicht. Die heutige Situation auf dem Sammlermarkt, auf dem Kunstmarkt ist natürlich extrem schwierig, weil die Preise ins Unendliche zu steigen scheinen, weil Menschen mit viel Geld den Kunstmarkt entdeckt haben als Anlageobjekt. Und das ist für Sammler eigentlich tödlich. Und das ärgert mich auch manchmal, wie Preise weglaufen, dass wir Sammler und auch Museen gar keine Chance mehr haben, Kunstwerke zu erwerben. Also wenn Sie mich so fragen, ich bin Sammler, aber habe immer noch das Unternehmertum im Hinterkopf.
Und kann man sich vorstellen, dass bei dem Namen Ernst der Preis plus 10% geht? Oder ist das?
Nein,
Das
glaube ich nicht, weil die meisten entweder kaufe ich von Galerien oder von Künstlern und da macht man faire Preise oder ich kaufe über Auktionen und wo man eigentlich den, denjenigen, der erwirbt, gar nicht kennt.
Also das heißt, Sie können große Namen jetzt als normaler Sammler gar nicht mehr bezahlen?
Das ist so. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal an meine Lieblingskünstlerin denke, Helen Frankenthaler, hat man, um ein Beispiel zu nennen, früher ein Werk vielleicht gekostet um die 300.000 Euro. Wenn ich das gleiche Werk heute kaufen wollte, müsste ich es zehnfache zahlen.
Wobei man erwähnen muss, dass Sie über 40 von der Dame schon haben.
Ne? Das stimmt, aber die haben auch nicht alle so viel gekostet.
Ja, okay. So, Abstraktion, das muss man den Leuten erklären. Das erschließt sich nicht bei jedem. Es denkt nicht jeder wie Sie. Manche haben es lieber gern gegenständlich. Wie wollen Sie das erreichen, dass die Menschen die Werke in diesem Museum nicht nur schätzen, vielleicht sogar mögen?
Also zum ersten Mal muss ich die Menschen in unser Museum locken. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich muss Werbung dafür machen, so wie heute beispielsweise. Und wir beginnen eigentlich mit der Werbung bei den Kleinsten, bei Kindern. Und der Grund, warum wir die Vormittage reserviert haben für Schulen, hat eine Bedeutung für uns. Wir wollen nämlich schon Kinder an abstrakte Kunst heranführen und damit auch erreichen, dass man die Kreativität in Kindern weckt. Das ist also einer meiner wichtigsten Themen als Unternehmer. Denn wir alle wissen, dass ohne Kreativität von Mitarbeitern eine Firma verloren ist. Und wir Deutsche, also deutsche Mittelständler, wir leben von der Kreativität. Also fange ich bei den Kindern an und ich hoffe und ich bin ziemlich sicher, dass es uns das gelingt.
Ganz wichtig, also für Sie ist Kultur kein weicher Faktor, sondern das ist essentiell für
den... Absolut harter Faktor.
Ja.
Absolut hart. Musik und Kunst ist ein absolut harter Faktor. Er wird heute leider noch nicht so gesehen. Aber irgendwann werden es auch die noch merken oder
kapieren.
Ja.
Ich habe beruflich täglich mit einem Markt zu tun, der geregelt ist. Das heißt, da werden Preise 100 Mal, 200 Mal errechnet. Das ist natürlich in der Kunst und in der abstrakten Kunst ein wenig anders. Wie kommen Sie eigentlich zu einem angemessenen Preis? Also gibt es da für Sie Faktoren? Also kann das die Größe sein? Also haben Sie eine Systematik für sich entwickelt, damit Sie Kunstwerke auch preislich irgendwie einordnen können? Ist das die Größe? Ist das die Bekanntheit vielleicht des Künstlers? Ist es der Grad der Abstraktion oder vielleicht das Herkunftsland des Künstlers? Gibt es da eine Systematik oder ist es dann doch wieder das Gefühl und die Liebe vielleicht zu dem Bild?
Gute Frage, das gehört alles zusammen. Also zum einen gibt es ja Sammelgebiete. Ich sammle Künstler aus Japan, USA und Europa. Das sind so die Sammelgebiete. Und dann sammle ich ausschließlich Kunst, die mir gefällt. Das ist die größte Herausforderung. Und dann natürlich auch nach einer gewissen Zeit, wenn man seit 30, 40 Jahren sammelt wie ich, dann geht man natürlich auch her und schaut sich an, welcher Künstler ist bekannt in diesem Gebiet. Und man versucht dann seine Sammlung wirklich so aufzubauen, dass man alle bekannten Künstler hat. Und das habe ich im Laufe von vielen Jahren einfach, denke ich, jetzt geschafft.
Das fällt Ihnen da nie jemand in den Arm bei solchen Verhandlungen? Also es gibt keinen, der sagt...
Meine Frau fällt mir in den Arm,
das wenn sie
den
hören.
Preis hört. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja.
Deshalb verraten Sie ihr nicht immer den Preis?
Nein, sie ist nicht immer dabei, aber wenn wir beispielsweise in New York sind und an Auktionen teilnehmen, dann ist sie schon mal dabei, nicht wegen der Kunst, sondern eher wegen der Stadt. Aber sie begleitet mich dann natürlich auch. Und dann, wenn es dann in ungeahnte Höhen geht und dann schaut sie mich von der Seite an und dann geht der Arm langsam auf meinen und dann merke ich, sie will was sagen. Aber ja. Und dann letzten Endes, dann kaufe ich es für viel Geld und sie schaut immer noch und dann sagt sie, es war aber viel, was du hier ausgegeben hast. Und dann sagte ich, ja, wir gucken es nochmal an. Und dann gehen wir zum Bild hin und dann stehen in der Regel schon 10, 15 Leute um das Bild herum und sagen, Mensch, was ein Wahnsinnsbild. Und dann plötzlich merke ich, wie sich ihr Gesicht auffällt und sie sagt, naja, vielleicht war es dann doch nicht so schlecht, weil sie das Geld einfach sieht und man sieht, wir haben unser Geld ja nicht geschenkt bekommen und das ist für sie immer ein wichtiger, nach wie vor noch ein wichtiger Aspekt.
Wir beide waren am Freitag zusammen bei einer Abendveranstaltung und Sie erzählten mir, und ich weiß nicht genau, ob Sie es ernst gemeint haben oder nicht, dass Ihre Frau zu Hause die Kunst aussucht, alleinig die Kunst aussucht. War das ein Joke oder war das ernst gemeint?
Das ist so. Unser Haus hängt voller Kunst und wir haben ja begonnen, als Sammler habe ich ja nicht als Sammler begonnen, sondern ich habe begonnen, um mein Haus zu schmücken. Mhm. Und das, was wir heute zu Hause hängen haben, ist schöne Kunst. Und ich habe mir einfach irgendwann mal vorgenommen, nachdem ich die Kunst selbst bestimmt habe und sie ihr nicht so gefallen hat und wir dann immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Krach, aber wir haben uns mittlerweile dann geeinigt, dass sie bestimmt, sie geht ins Depot, sucht sich die Kunst aus, die sie in unserem Haus haben will und wir hängen die. Und ich nehme das einfach so, weil jedes Bild, was dort hängt, gefällt mir auch.
Aber es ist nicht umgekehrt, dass jetzt ein liebgewonnenes Bild von zu Hause ins Museum wandert.
Doch, doch, das passiert derzeit gerade und das ist ja sehr traurig. Wir haben also 6 Bilder, die aus unserem Zuhause ins Museum wandern. Aber hier ist für mich oder für uns, für Sie auch ganz klar, Bilder gehören eigentlich der Allgemeinheit. Und es kann nicht sein, dass man die nur für sich zu Hause hinhängt und dann denkt, die gehören mir.
Nein, nein. Und da jetzt wird ein Schuh draus, dass Sie hier in Wiesbaden wohnen und das Museum auch in Wiesbaden ist.
Denn das ist so.
Wenn Sie es drauf anlegen, sind Sie zu Fuß, würde ich mal sagen, in einer halben Stunde in dem Museum, mit dem Auto noch schneller. Sie können jeden Tag praktisch Ihre Bilder besichtigen.
Ja, und das ist auch der Grund, warum man gar nicht traurig sein muss, dass man die von zu Hause weggibt und ich kann sie mir jederzeit anschauen. Und ich vor allen Dingen, es können Tausende noch mit mir und das macht die Sache einfach für mich toll.
Also wird das auch so sein, wenn ich jetzt irgendwann in der zweiten Jahreshälfte ins Museum gehe, dass da auch Reinhard Ernst ist?
Das wird
nicht an der Kasse, aber...
Das wird Ihnen passieren, vielleicht auch an der Kasse, wenn mal jemand fehlt. Warum nicht?
Ja. Ja. Herr Ernst, Sie mögen noch lange leben und Ihre Frau auch. Aber wenn Sie eines Tages nicht mehr sind, was sollen die Leute dann über Sie und das Museum mal sagen in einem Satz?
Ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich egal. Was mir wichtig ist, ist, dass die Leute gerne ins Museum kommen. Und der Name, dass es nun mal meinen Namen trägt, ist sowas von egal. Da habe ich jetzt die nächsten vielleicht hoffentlich noch 10 Jahre oder 15 noch was von. Aber eigentlich ist mir das egal.
Vielen Dank, Herr Ernst.
Gern geschehen.
Hubble, Polig und Partner. Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.